1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Sven Oswald heute als bettlägeriger Kranker von zu Hause aus. Ich topfit hier im Studio.
Sven, hast du schiefgelaufen?
Sag artig guten Tag, Sven.
Artig guten Tag, Sven.
Mr. Scruff mit Get a Move On. Und das ist genau das, was Sven auch denkt, wenn er krank zu Hause ist. Nämlich der ewig Rastlose, der dann, wenn er mal durch Fieber ans Bett gefesselt ist, vollkommen wahnsinnig wird. Und auch, ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch extrem schwer ist, heute nicht sofort, sobald das Fieber unten ist, ins Auto zu springen und in den Sender zu fahren und live hier zu stehen am Pult, oder?
Aber weißt du, was der krasseste Effekt war? Also Dienstag ging es bei mir so ein bisschen los. Regelmäßige Hörer dieser Show wissen ja, ich hatte am Freitag letzter Woche eine Wurzelspitzenresektion.
Ja, natürlich.
Und nehme seitdem Antibiotika.
Wir haben das minutiös mitverfolgt.
Danke. Vielen Dank auch für die vielen Blumensträuße, Pralinenschachteln, die ich nicht essen konnte. Also auch die Inhalte nicht. Wegen der Zahn-OP.
Ja, die Blumensträuße schmecken ja auch gar nicht.
Auch hängt von den Blumen ab. Und jedenfalls habe ich da Antibiotika bekommen und dann als Dienstagabend mein Magen so ein bisschen verrückt spielte, dachte ich noch, ja, ist bestimmt eine Nebenwirkung. Dann habe ich Dienstag ein bisschen Fieber gekriegt und mal ein bisschen recherchiert, ja, das ist bestimmt eine Nebenwirkung. Und dann ging das Fieber aber nicht weg und kam immer doller, dann kam noch so ein bisschen Halskratzen, Kopfschmerzen dazu. Mann, es war halt ein grippaler Infekt, kein Corona, nein. Vielen Dank der 2 Milliarden Nachfragen, ich habe es getestet. Und das war sehr anstrengend. Und gestern war dann so der erste Tag nach 3 Tagen. Ne? Also es ist nichts, wir reden jetzt nicht über 8 Wochen Koma, nee, sondern 3 Tage Fieber.
Ja, aber ungeduldigen Menschen stand, wie dir kommt es ja vor wie 3 Wochen.
Aber wo mir das am krassesten auffiel war, als ich mich dann mal rasierte, da dachte ich, ich war 12 Wochen im U-Boot oder keine Ahnung, 3 Monate nach einem Absturz auf einer Insel und wäre jetzt mit der Machete an meinem Bart zugange. Also so völlig Banane, ja. Also, aber ja, ich mach mich irre rumliegen.
Also du willst
Wobei
sagen,
ich habe viele Serien geguckt und so.
Du willst sagen, du hast eigentlich nur das gemacht, was andere Leute machen, die ein normales Wochenende haben, nämlich mal 2, 3 Tage im Bett verbracht, fühltest dich aber wie Tom Hanks in Castaway, ja?
Ich hab schon angefangen, Volleyball zu bemalen. Wusstest du eigentlich, dass ich erst vor einem Jahr oder so gerafft habe, als ich in so einem Sportgeschäft war, warum der den Ball ausgerechnet Wilson genannt hat? Ich Idiot.
Weil die Marke Wilson ist?
Ja, ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht gepeilt. Ich hab den Zusammenhang nicht gerafft.
Was ich mich frage ist, vielleicht sollte ich gar nicht mich fragen, sondern Knut Elstermann, unseren Kino-King. Tom Hanks Frau heißt ja Rita Wilson. Ob da noch ein kleiner Insider versteckt ist sozusagen.
Ah, möglich.
Ja, es ist
auch möglich.
Es ist alles möglich.
Vielleicht war ich gar nicht dumm. Danke für die schnelle Reaktion,
doch,
mein Lieber.
Nee, also. Doch. Also das, da glaube ich, da braucht doch mit ziemlicher Sicherheit. Du, ehrlich gesagt, wenn deine Hauptkompetenz, wie meine auch, dämlich quatschen ist, dann glaube ich, muss man nicht von einem allzu hohen Intelligenzquotienten ausgehen.
Und das warte, hoch. Ich sehe eine Moderationsbrücke kommen. Ich ziehe den Kopf ein.
Besser kann ich es einfach nicht.
Jetzt sind wir unter der Brücke.
Hoch ist das Thema der Sendung und was wir dazu machen und wie hoch Svens Fieber war, darüber sprechen wir gleich.
Und ob Daniel offenbar auch Fieber hatte bei solchen Moderationen. Bleiben Sie dran, es bleibt vielleicht spannend. Du,
dafür brauche ich keine Erkrankung. Mach dir mal keine Sorgen.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema hoch.
Und für die Schwindelfreien und die Zirkusfans unter Ihnen geht es heute um Hochseilartistik.
Sie fragen sich in Ihrem Job manchmal, wann fällt eigentlich jemandem auf, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, was ich hier eigentlich tue? Dann leiden Sie möglicherweise unter dem Hochstapler-Syndrom. Darüber wollen wir sprechen.
Wir leiden nicht darunter, weil wir wissen, spätestens um 9 Uhr jeden Sonntag fällt's auf. So,
bei uns greift das Peter-Prinzip.
Ja, genau. Astronaut Matthias Maurer war schon 6 Monate auf der internationalen Raumstation ISS. Aber er will wieder hoch hinauf ins All, genauer gesagt auf den Mond. Warum und wie seine Chancen dafür stehen, das besprechen wir mit ihm gleich.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Astronauten wollen naturgemäß ganz hoch hinaus. Einer, der schon ein halbes Jahr oben auf der internationalen Raumstation ISS war, ist Matthias Maurer, der Materialwissenschaftler aus dem Saarland. Ja, Star Wars, Star Trek, alle Wortspiele sind erlaubt, hat gezeigt, was in ihm steckt, aber das reicht ihm noch nicht. Er möchte zurück nach oben, er möchte hoch, am besten auf den Mond. Matthias, wie und wo kann man sich auf der Erde auf einen Aufenthalt auf dem Mond vorbereiten?
Für das Training zum Mond gibt es verschiedene Stellen. Wir haben zum einen ein Geologietraining, das findet an drei verschiedenen Stellen in Europa statt. Das eine ist so die Grundlagen, das machen wir in den Alpen. Dort gibt es schöne Sedimente, also aufgeschichtete Ebenen, und dort lernen wir die Grundlagen. Auf dem Mond werden wir keine Sedimente finden, weil das setzt immer so ein bisschen Wasser voraus. Aber für die Grundausbildung ist das natürlich ganz wichtig, auch dieses Kapitel zu lernen. Wenn man sich den Mond dann anschaut von hier unten aus, dann sehen wir, der Mond hat helle Stellen, er hat dunkle Stellen und er hat diese pockenartige Narben da, das sind die Einschlagskrater. So, an diese dunklen Stellen gehen wir auch zum Trainieren. Das ist ein vulkanisches Gebiet. Wir trainieren das auf Lanzarote, also vor der Küste von Afrika, gehört zu Spanien. Ist ein ganz tolles Testgelände, um Mondeinsätze, Mondtraining zu üben. Dann diese hellen Stellen, das ist die alte, originale Mondkruste. Der Mond ist ja, weiß ich was, so alt wie die Erde, ein Ticken jünger, 4,3 Milliarden Jahre alt. Und dann ist als allererstes diese Mondkruste erstarrt. Und die ist in Europa sehr schwer zu finden. Es gibt eine Stelle oben in Norwegen und dort fliegen wir dann hin. Das ist auf den Lofoten, so eine Halbinsel. Auch ganz toll geeignet, um dort ein Training durchzuführen. So, und die Einschlagskrater der Meteoriten auf dem Mond, das testen wir oder üben im Emmerichskrater in Süddeutschland. Das ist hervorragend auch geeignet. Das sind so die drei Hauptstellen, wo wir im Feld trainieren. Dann haben wir natürlich auch bald die ganz tolle Mondtrainingsanlage Luna hier in Köln am Standort der Astronauten. Und dort können wir dann vor unserer Haustür auch nochmal die Technik in einer Mondumgebung trainieren.
Jetzt haben wir ja schon, glaube ich, eine Menge über den Mond rausgefunden. Welche Erkenntnisse erhofft sich die Wissenschaft denn noch von den Mondmissionen?
Auf dem Mond können wir Dinge lernen, die wir auf der Erde nicht lernen können. Zum Beispiel, indem wir ein Radioteleskop dort aufbauen, können wir sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückschauen. Viel weiter, als wir das mit dem James-Webb-Teleskop optisch machen können. Also wir können in eine Zeit zurückschauen, als das Universum noch dunkel war, bevor die allerersten Sterne anfingen zu leuchten. Und diese Radiowellen, das wissen wir, die von diesen frühen Ereignissen her stammen, die gibt es da draußen, die kommen aber nicht auf der Erdoberfläche an, weil die Erdatmosphäre, das Erdmagnetfeld, diese Signale wegfiltern. Das heißt, die Radioteleskope, die wir hier auf dem Boden haben, die könnten das theoretisch messen, wenn die Signale ankommen würden. Sie kommen aber nicht unten an. Deswegen ist eine der Ideen auf der Mondrückseite, weil dort ist man geschützt, auch von den ganzen Radio-Noise, also von den ganzen Funkverbindungen, Funklärm um die Erde rum, wird man dort schön geschützt und könnte dort diese schwachen Signale aus den Kindestagen des Universums sozusagen empfangen. Und das wäre für die Wissenschaftler super, super, super spannend.
An deinem Aufenthalt auf der ISS während deiner Cosmic-KISS-Mission hat man ja schon gesehen, wie wichtig wissenschaftliche Experimente im All sind. Welches Experiment fandst du selber besonders spannend?
Ich habe da oben zum Beispiel Experimente durchgeführt. Ich habe Beton angerührt. Und bei der Betonherstellung wird weltweit 7% des CO2s freigesetzt. So. Bei diesen Betonexperimenten, die ich oben angerührt habe, ging es darum zu sehen, wie können wir diesen Werkstoff Beton besser gestalten, um dadurch weniger CO2 zu erzeugen. Eine Möglichkeit ist, dass ich die Mischungen verändere, weniger Zement reinpacke oder dass ich allgemein den Beton optimiere, sodass im Endeffekt weltweit weniger Beton verbraucht wird bei gleicher Festigkeit. Ich habe dort 50, 60 verschiedene Betonmischungen hergestellt. Die wurden runtergeschickt, wurden dann in verschiedenen Laboren, in Universitäten oder auch im DLR untersucht. Und die Wissenschaftler konnten dann Daten gewinnen und haben auch einen Zufallsbefund festgestellt, haben gesehen, der Beton, den Matthias oben angerührt hat, der war ja irgendwie fester in gewissen Bereichen. Und ich glaube, bis zu 30% wurde mir gesagt, fester. So, 30%, jetzt überleg mal, ein Drittel ungefähr könntest du ersparen an Beton bei gleicher Festigkeit dann. Ein Drittel von dem CO2 könntest du sparen. Das heißt, mit meinem Experiment, was ich oben durchgeführt habe, könntest du bei weltweiter Verbesserung, wenn es sich denn umsetzen lässt, vielleicht sogar so viel einsparen, dass der ganze Luftverkehr, der ganze Raumfahrtverkehr CO2-Beitrag dadurch eingespart würde. Das ist doch ein Hammer, oder? Wer mehr darüber wissen möchte, dem möchte ich nahelegen, vielleicht mal in mein Buch zu schauen, Cosmic KISS. ist mein Buch, was jetzt am 2. Oktober erscheint. Und in diesem Buch, 400 Seiten stark, erkläre ich alles, ja, vom Training für meine Weltraummission bis zum Alltag im All, aber auch viel über die Experimente, die ich da durchgeführt habe und was dabei rauskommt, Nutzen für die Menschen und wie es dann auch danach weitergeht.
6 Monate lang war er unser Mann auf der ISS, ESA-Astronaut Matthias Maurer. Und vielleicht ist er bald auch unser Mann im Mond. Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank und wir drücken dir die Daumen. Es ist 9.47 Uhr. Sie hören 2 auf 1 und unser Thema heute ist hoch.
Sitzen Sie manchmal auf der Arbeit an Ihrem Rechner und fragen sich, naja, wann kriegt eigentlich jemand mit, dass ich überhaupt nichts von dem hier kann, was hier von mir verlangt wird? Dann leiden Sie vielleicht am sogenannten Hochstapler-Syndrom. Was es damit genau auf sich hat, das besprechen wir jetzt mit der Psychologin Franziska Lauter. Sie hält unter anderem Vorträge und Workshops an der Hochschule der populären Künste in Berlin und hat das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, veröffentlicht. Wunderschönen guten Morgen, Frau Lauter.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen. Also so ein bisschen kennen wir das Gefühl, was der Sven gerade beschrieben hat, glaube ich alle. Aber ab wann würden Sie sagen, ist das Hochstapler-Syndrom aktiviert?
Ja, das Hochstapler-Phänomen würde man in der
Phänomen, okay.
Sagen, das ist genau, es ist keine Diagnose oder noch nicht.
Okay.
Wir sprechen erstmal nur von einem Phänomen. Also es wird kritisch, wenn es nicht nur um so Selbstwertzweifel geht, ne, der Selbst. Der schwankt manchmal von Zeit zu Zeit, das ist ganz normal. Aber beim Hochstapler-Phänomen geht es tatsächlich dann irgendwann darum, dass die Leute innerlich wirklich denken, ich bin eine Hochstaplerin. Die behandeln sich selber innerlich wie eine Hochstaplerin. Und daraus resultiert halt diese große Angst, eines Tages wird meine Chefin oder irgendwie auch die Öffentlichkeit oder so, die Leute um mich herum werden rausfinden, dass ich überhaupt nicht so bin, wie die mich wahrnehmen. Ich fake hier die ganze Zeit. Also die Angst müsste ein wirklicher Hochstapler in echt haben. Das wäre dann eine realistische Angst. Beim Hochstapler-Phänomen ist es aber eine irrationale Angst. Und darunter leiden die Leute ganz, ganz, ganz stark.
Okay, das heißt also, ein echter Hochstapler, der hat diese Angst gar nicht, weil er A, weiß, dass er hochstapelt und B, zwei, das auch noch sehr, sehr freiwillig und mit Absicht tut. Leute, die aber denken, oh Gott, ich bin doch nur ein Hochstapler, die sind vielleicht von diesem Phänomen betroffen. Was macht es mit denen? Also ich meine, das muss ja total lähmend sein in der Arbeit, oder?
Genau, ja, die sind sogenannte Underachiever. Der echte Hochstapler, der ist ein Overachiever. Der faked sich irgendwo rein oder gibt sich Titel oder.
Quatsch, wahrscheinlich auch ein bisschen narzisstisch veranlagt, oder?
Genau, und das klappt. Ja. Okay, aber wenn man das Hochstapler-Phänomen in sich trägt, dann behindert es einen eher. Die Leute sprechen da auch nicht so wirklich drüber. Also Frauen sprechen mehr drüber, deshalb dachte man auch, Frauen hätten das mehr. Mhm. In der weiteren Forschung ist rausgekommen, es stimmt nicht mit Frau und Mann, hat es nichts zu tun, ist wahrscheinlich in etwa gleich verteilt. Mhm. Aber vor allen Dingen, wenn man dieses, man nennt es auch, das ist eigentlich ganz treffend, man nennt es eine Selbstkonzeptstörung. Also das Konzept, was ich von mir selber habe, stimmt überhaupt nicht mit der Realität überein. Und das hindert Leute natürlich, die kommen vielleicht durch viel Arbeit und durch ihre Talente und ihre Fähigkeiten und durch ihre eigene harte Arbeit in Positionen, trauen sich dann aber nicht, noch einen Schritt weiter zu gehen. Die zweifeln und haben Angst. Und je höher die in ihrer Karriere steigen, umso größer denken sie, oh Gott, jetzt ist die Fallhöhe psychologisch natürlich immens, wenn es jetzt auffällt. Dann wird ja alles eine totale Katastrophe und deshalb ja, sind die sogenannte Underachiever. Das blockiert unglaublich.
Was ich total spannend finde, ist, wenn, und das ist ja in Svens und meinem Job, haben wir ja sehr oft mit doch sehr prominenten Leuten zu tun. Und da gibt's das dann auch, wahrscheinlich nicht dieses gleiche Phänomen, aber schon, dass Leute sagen, ey, wenn ich da rausgehe, ich trete vor die Fernsehkameras oder ich trete im Olympiastadion auf und so und alle finden mich gut, dann denke ich manchmal, ey, Moment mal, ich bin's doch nur. Der gleiche Typ, der irgendwie mit 15 angefangen hat, mal Gitarre zu spielen oder der durch Zufall vom Radio mal zum Fernsehen gewechselt ist und so. Die schaffen es dann aber natürlich, ihren Job zu machen. Das ist dann wahrscheinlich eher sowas wie gesunde Bescheidenheit. Die Leute, die vom Hochstapler-Syndrom betroffen sind, müssen die einen besonders exponierten, hochrangigen Job haben? Oder kann es auch sein, dass Leute ganz normalen Job haben und schon denken, ich werde auch enttarnt, ich tauge nicht mal als Teamassistentin oder so?
Ja, das gibt's auf allen Ebenen. Es taucht eher auf, natürlich im Arbeitskontext generell, manchmal auch im sozialen Kontext. Da gibt es auch ein Hochstapler-Phänomen. Also das zählt man auch darunter, dass Leute zum Beispiel dann denken, die mögen mich alle nicht. Ich stapel hier nur hoch und durch Zufall bin ich jetzt auch in diese Gruppe hier gerutscht, aber in Wirklichkeit mögen die mich nicht. Muss man differenzieren von paranoiden Zügen. Ja, manche Leute sind auch so generell paranoid bei solchen Sachen. Aber das gibt es eigentlich auf jeder Ebene. Wichtig ist nur, das gehört als Bedingung zum Hochstaplerphänomen dazu, dass man tatsächlich eine Qualifikation irgendwie hat. Das kann aber, muss jetzt nicht Professor, Doktor so und so sein, sondern es kann auch eine andere Qualifikation sein. Es kann auch Talent sein, wenn jemand besonders gut Bass spielen kann zum Beispiel oder so. Und das natürlich, also Bass spielen kann man jetzt nicht von Geburt an, sondern das muss man auch lernen.
Stimmt.
Also da gibt es nicht nur Talent, sondern auch viele Skills, Fähigkeiten, Training und so weiter. Und da kann es auch sein, dass Leute denken, so talentiert bin ich nicht, das denken die anderen nur und das ist hier ein Riesenfehler. Und da sollte man sich drum kümmern und vor allen Dingen mit anderen Leuten darüber sprechen. Das ist essentiell beim Hochstapler-Phänomen, dass man das, also Identität strickt sich aus einem Diskurs mit anderen Menschen und der Selbstwert und das Selbstkonzept. Und deshalb ist es so wichtig, bei diesem Phänomen mit einer anderen Person drüber zu sprechen. Vielleicht nicht mit Freunden und Freundinnen auch, aber eher mit Professionellen und mit Leuten aus dem Gebiet, um sich also wirklich realistisches Feedback zu holen. Da werden die Leute ja dann hoffentlich sagen, also Frau Professor so und so oder Herr so und so, Sie sind hier schon tatsächlich ganz richtig, wir verstehen aber, dass Sie darunter leiden. Deshalb gehen ja auch manche Leute an die Öffentlichkeit und das ist auch nicht schlecht, um andere Leute zu informieren, dass es sowas gibt.
Über das Hochstaplerphänomen sprachen wir mit der Psychologin Franziska Lauter. Sie hält unter anderem Vorträge und Workshops an der Hochschule der Populären Künste Berlin und sie hat das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin veröffentlicht. Hören Sie sich das an. Vielen Dank, Frau Lauter.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön. Hinterher werden Sie sagen, was wir sagen, nämlich, Frau Lauter, Sie können echt was.
Danke.
Aber mag sie uns wirklich?
Das werden wir nie erfahren. Jetzt ist es also mir passiert. Ausgerechnet das Sturmtief Daniel sorgt aktuell in Griechenland für Hochwasser, wo ich doch meinen nächsten Urlaub in Griechenland verbringen möchte. Also es ist nicht wirklich erbaulich, wenn so ein Tief den eigenen Namen trägt. Aber warum haben Hochs und Tiefs eigentlich überhaupt Namen und wie werden die vergeben? Und hat sich da nicht vor ein paar Jahren eigentlich mal was geändert? Da erinnere ich mich düster dran. Aber düstere Erinnerung ist nicht gut. Gut sind knallharte Fakten und deswegen sprechen wir jetzt mit Meteorologen Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de. Schönen guten Morgen, Carsten.
Schönen guten Morgen.
Hallo, Carsten.
Hallo.
Jo. Carsten, wie kommen Hochs und Tiefs zu Ihren Namen?
Ja, also die Idee stammt wirklich aus vor langer, langer Zeit von der FU Berlin, wo man sich überlegt hat, Mensch, wir brauchen einfach Hoch- und Tiefdruckgebiete mit Namen, da kann man sich die besser merken. Es sind ja eigenständige Persönlichkeiten. Du hast ja gerade hier schon Daniel erwähnt, was ganz schlimme Dinge da in Griechenland verursacht hat. Aber es sind ja nicht nur die schlimmen Dinge, sondern auch viele positive Dinge. Ne? Wir haben dieses Jahr die Frauennamen mit den Hochdruckgebieten. Die sind ja auch ein bisschen teurer, wenn man die dann kauft. Ne? Dann hat man tagelang sonniges Wetter, schönes Wetter mit dem eigenen Namen verbunden. Ich finde, das kann einem dann schon was wert sein. Und seit 2002, das muss man sagen, seit 2002 kann man das wirklich kaufen. Da werden die nicht festgelegt. Gar nicht so lange her, seit rund 20 Jahren. Und man kann das als schönes Geburtstagsgeschenk dann zum Beispiel dann den eigenen Namen oder für jemand anders dann einreichen.
Das ist ja irre. Wie viel muss ich denn berappen für so ein schönes Hoch?
Also es ist doch selbstverständlich, dass das Hoch ein bisschen teurer ist als das Tief und wir haben ja eine ganz schöne Inflation.
Ach wie, Moment, das Tief wird auch bezahlt. Ich dachte, da kann man sich höchstens freikaufen, wenn man nicht so genannt wird.
Freikaufen, das ist eine gute Idee, genau. Also man kriegt noch Geld dafür, dass man den Namen gibt.
Genau. Ja,
manchmal wäre das so. Nee, also die Beträge sind zwischen 100 und 200 Euro und man muss da schon was investieren. Und wie gesagt, es wird von Jahr zu Jahr teuer. Ich habe übrigens auch mal ein Tief, Carsten, meiner Frau ein Hochdruckgebiet mal geschenkt. Also ich habe das selber mal gekauft vor ein paar Namen, war aber ganz bedeutungslos, unwichtig, hat auch keinen Schaden angerichtet. Ich meine, sonst
immerhin.
Ich habe viel Schaden im Leben an, aber da habe ich keinen Schaden angerichtet. Und ich finde es eine grandiose. Ach, wichtig, das habe ich gar nicht vergessen. Das ist keine kommerzielle Sache. Das muss man ja auch mal sagen. Ihr müsst ja euch vorstellen, die meisten Wetterstationen, die stehen ja eigentlich immer wieder auf der Kippe, weil man braucht dafür Geld und hier ist es eine ehrenamtliche Geschichte, die Studierenden dann der FU, die betreiben die Wetterstation und dafür geht das Geld dahin. Also das ist jetzt nicht, macht sich keiner die Taschen voll mit diesen.
Aber trotzdem stellt sich mir die Frage, lieber Carsten, also wer kauft denn ein Tief? Sind es genervte Schwiegersöhne, die sagen, hier, eine Schwiegermutti, das schöne Tief Brigitte, da hast du den Salat, du Hexe oder so. Also ich meine, ich tue doch keinem Gefallen, wenn ich habe ein Tief nach dir benennen lassen und dann passiert sowas wie jetzt mit Daniel in Griechenland, ja, wo also ganze Dörfer von der Umwelt abgeschnitten werden.
Also es gibt zwei Antworten darauf. Ich fordere, liebe Forschenden der Berliner Forschungslandschaft, vielleicht machen wir da ja auch noch ein Projekt draus, ein großes Forschungsprojekt mit Förderung und EU-Förderung mit allem drum und dran, das sollten wir dringend herausbekommen.
Ja.
Warum kauft man sowas? Ja? Ja.
Ich empfehle einen Kontakt zu unserer Psychologin Franziska Lauter, die vorhin in der Sendung war. Genau. Die kann bestimmt mitmachen.
Ja. Nee, aber es gibt eine zweite Antwort darauf, was ganz interessant ist. Es gibt eine amerikanische Studie. Es gibt ja Vorläufer. In Amerika hat man natürlich die Wirbelstürme immer schon mit Namen belegt und hat man hat häufig männliche Namen belegt und irgendwann dann auch gewechselt auf weibliche Namen. Und da gibt es auch eine psychologische Studie dazu, wie ernst sie zu nehmen ist. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr vorsichtig. Aber ich finde es aber auf jeden Fall interessant, dass die weiblichen Namen weniger ernst genommen werden. Also die Gefahr eines Wirbelsturms weniger ernst genommen wird, wenn es ein weiblicher, lieblicher Name ist, als so ein böser, männlicher Name. Ganz interessant, also so Tiefenpsychologie spielt eine große Rolle bei diesem
Namen. Okay, das heißt, wir merken aber irgendwie, diese Namen gibt es offensichtlich nur national. Es ist nicht so, dass dann in Amerika irgendwelche Leute sagen, Bertram is over Connecticut oder so, sondern es ist individuell.
So weit reicht das noch nicht. Also es gibt es werden also die deutschen Namen zum Teil so um Deutschland herum auch benutzt. Also ich habe das in Belgien schon mitbekommen, dass es das benutzt wird, auch teilweise in Niederlanden. Aber zum Teil gibt es dann auch so in Großbritannien dann eigenen Namen. Ja, und die Amerikaner, die machen ja sowieso dann alles selber. Ne? Die haben dann eine eigene Vorstellung. Also da gibt es dann keinen. Das macht ja auch keinen Sinn. Überleg mal, ein deutsches Hoch, wie soll das nach Amerika kommen? Also das
Klimawandel, Carsten, Klimawandel.
Der Klimawandel, der schiebt das dann über den Atlantik. Genau, ja. Genau.
Ne? Wie die Hochs und Tiefs zu ihren Namen kommen, das besprachen wir mit dem Meteorologen Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de. Carsten, vielen, vielen Dank. Und ja, das nächste Sonntag, Hoch, ne? Muss ein Carsten sein.
Das nächste
sein.
Hoch, ja. Ne?
Genau.
Tschüss.
Ciao. Abgefahrenes Ende. Marinero mit Nuestra Victoria. Was, glaube ich, so viel heißt wie unser Sieg. Das weiß ich nicht genau, das merken Sie schon. Was ich genau weiß, ist, dass Sie zwar auf 1 hören, es 11.20 Uhr ist und unser Thema heute ist hoch.
Ja, und es gibt wenig atemberaubenderes als Hochseilartistik. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wenn ich diese winzig kleinen Menschilein da in atemberaubenden Höhen über Seil tanzen sehe, teilweise mit einem Moped drüber fahren sehe, mit einem Fahrrad, mit jemandem auf der Schulter. Da wird mir heiß und kalt, weil ich denke, oh mein Gott, wie halten die das aus? Aber es gibt Familien, offenbar ist es eine genetische Sache, die machen das seit Generationen. Einfach so von einer Generation zur nächsten wird diese Fähigkeit und offenbar auch der Drang, so hoch hinaus zu wollen, weitergegeben. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir mit jemandem aus einer der wahrscheinlich bekanntesten Familien Deutschlands darüber sprechen können. Die Familie Weisheit haben Sie mit Sicherheit auch schon mal gehört. Peter Mario Weisheit ist selbst seit dem 5. Lebensjahr auf dem Seil und mit ihm sind wir jetzt verbunden. Wunderschönen guten Morgen, Peter. Toll, dass du Zeit hast.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Peter, du klingst etwas älter als 5. Das heißt, du machst es jetzt schon eine ganze Weile. Hast es auch geschafft? Also das ist ja das Interessante. Familien machen wahnsinnig gefährliche Sachen, überleben aber und pflanzen sich fort. Was treibt ihr alles so atemberaubendes oben auf dem Seil?
Du hast es schon sehr schön gesagt. Wir sind Hochseilartisten. Und zwar in der, Moment, muss ich rechnen, Urgroßvater, Großvater, Vater in der 4., 5. und 6. Generation.
Wow.
4. Generation meine Frau und ich, mein Bruder und meine Schwägerin. 5. Generation die Kinder von uns und dann die sechste Generation sind schon wieder drei Enkel, die mit auf Tournee sind. Also ein reiner Familienbetrieb.
Klasse.
Und wir haben uns und im Jahre 1900 hat der Urgroßvater in einer Artistenfamilie geheiratet, also 1800 irgendwann davor, und hat sich 1900 selbstständig gemacht. Und wir freuen uns auf das unser 125. Jubiläum. Aha. In 2025, was wir groß feiern wollen. Und wir haben Hochsalatistik. Das hast du schon richtig erkannt. Und zwar die klassische Hochsalatistik, zwei gleich hohe Masten, waagerechtes Seil mit Fahrrädern, Einrädern, Pyramiden. Und wir haben auch einen 62 Meter hohen Stahlmast, also 40 Meter Gittermast, 22 Meter Stahlpeitsche drauf, wo zwei Kinder von mir, eine Tochter und Sohn, hochklettern, abwechselnd und dort Trompete blasen, Handstand machen, hin und her schwingen, die Leute in atemloses Erstaunen versetzen. Und wir fahren auch mit drei Motorrädern in 30 und 40 Meter Höhe und
boah,
seit einigen Jahren sogar über Publikum hinweg. Wir waren gestern Abend.
Peter.
Wir waren gestern
Abend. Ja, erzähl noch kurz von gestern.
Ja, bitte.
Nee, erzähl noch kurz gestern und dann kommt meine Nachfrage als Vater.
Ja. Wir waren gestern hier in Limbach-Oberfrohna über den Marktplatz, der war knackevoll und die Leute waren begeistert. Und das Hochgefühl, ich glaube, das hört man mir auch heute noch an.
Hört man.
Ja, das merkt man deutlich, auf jeden Fall. Aber Peter, jetzt, also Väter, ja?
Ja.
Also Väter heutzutage, wenn so ein Kind auf den Baum klettert, 2,5 Meter, dann geht den meisten schon die Muffe, weil das könnte ja runterfallen. Wie viele 100 Meter waren das gerade nochmal? Also ich meine, wie ist das in eurer Familie? Also ist es ganz klar, dass die nächste Generation, na, die machen das weiter? Oder haben die da Bock drauf? Ist das ein Muss? Oder gibt es auch Rebellen, die aussteigen und, keine Ahnung, Bäcker werden?
Die nicht schwindelfrei sind vielleicht.
Auch das gibt es. Also wir fangen mal vorne an. Väter, die, wo die Kinder 2 Meter auf den Baum steigen und die Eltern hinrennen, da haben die Eltern wahrscheinlich recht, weil die Kinder wirklich runterfallen würden. Wir haben eine Zeit lang eine Art Artistenschule, eine Seillaufschule gemacht in einem Einkaufscenter mit einer, also das war mal ein Programm von uns. Und da haben wir Kinder gehabt, die einfach nur an der Hand sich festhalten, über das Seil balancieren. Und da waren einige dabei, die haben es nicht geschafft, einen Fuß gerade vor den anderen zu setzen.
Wow.
Und da waren andere Kinder dabei, die sind da relativ nach 4, 5 Mal geführt, sind die fast alleine freihändig drüber gelaufen. Und dann war ein Mädchen dabei, die ist vielleicht beim zweiten Mal freihändig drüber gelaufen. Und ich habe natürlich gefragt, was die machen. Und das Mädchen, was es ganz super konnte, die war auf der Ballettschule, die hat Ballettunterricht genommen, Ballettschule nicht, aber die hat Ballett gemacht. Und die anderen, die das konnten, die haben Fußball gespielt. Also ich will damit sagen, sportliche Kinder können auch auf Bäume klettern. Leider ist das nach meinem, so wie ich das sehe, heute sehr verloren gegangen.
Also das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, seine Kinder auch mal vom Fernseher und vom Computer wegzuscheuchen. Jetzt, egal wie sportlich die Kinder sind, wir machen uns übrigens auch nicht nur um die Kinder Sorgen, sondern auch um euch Erwachsene. Gehört ihr zu diesen Leuten, die das komplett ohne Sicherung machen oder seid ihr schon abgesichert?
Wir haben das war natürlich Artisten-Ehre, wir haben das viele Jahre ohne Sicherung gemacht. Irgendwann ist ein beinahe Unfall passiert. Mein Vater hat Rückenabfall, liegt im Trapez, lässt sich rückwärts runterfallen. Die Glasklunker an der Hose, damit es schön blitzert, haben ihm das Bein verschnitten. Und er wäre beinahe abgestürzt und hat gesagt, das ist ganz schön gefährlich, Leute. Die unten am Trapez arbeiten, kriegen eine Longe, also ein Sicherungsseil. Riesenaufschrei, wir machen das nicht, wir schämen uns, aber das Publikum wollte es auch nicht mehr sehen. Es möchte niemand dabei sein, wenn einer runterstürzt.
Ja.
Später hatten wir mal hier und da im Zwischenfall mal einen Rippenbruch, mal ein bisschen was, also schon gab schon mal einen kleineren Unfall, sowas. Und da wurde immer bei jedem Mal, kommen natürlich die Berufsgenossenschaft und so weiter. Wir sind ja genau Arbeiter wie alle Menschen. Wir haben halt nur einen anderen Beruf. Der eine kehrt Schornsteine, der andere macht Brötchen und wir laufen auf dem Seil.
Mhm.
Und da wurde dann wirklich gesagt, Artisten sind über 10 Meter Höhe gegen Absturz zu sichern. Und daraus resultiert auch die neue Show, die wir machen können, dass wir über Publikum fahren dürfen. Die Artisten sind seit 2011 alle gegen Absturz gesichert.
Ich finde das super.
Mir reicht
die sportliche Höchstleistung. Ich brauche nicht die Lebensgefahr. Das finde ich super.
Absolut. Also, und trotzdem kann man sagen, wenig passiert. Zerschnittene Beine und auch mal ein Rippenbruch klingt nach einem Dienstag in Neukölln. Aber das ist anders bei der Hochseilfamilie. Über das Leben als Hochseilartist, sprachen wir mit Peter aus der Weisheit-Familie, die schon in Generation 4, 5 und 6 aktuell Menschen auf dem Hochseil begeistert. Peter, vielen, vielen Dank und
Dankeschön.
Einen schönen Sonntag und eine geile nächste Show.
Dankeschön.
Viel Erfolg, viel Spaß weiterhin, ja?
Danke, tschüss.
Ciao.
geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Hoch hinaus.
Willst du im Leben hoch hinaus? Möchtest du ganz nach oben? Dann, lieber Junge, ist für dich mein Rat, so ganz im Groben, kleb mit den Füßen nicht zu lang im Dreck und Staub auf Erden. Es ist an dir, so scheint es mir, ein Kranführer zu werden.
Und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.